Ja, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Ich hoffe, es funktioniert mit dem Mikrofon. Vielleicht soll ich mich am Anfang vorstellen. Also ich bin Österreicher. Ich komme aber aus der Schweiz. Moment. Meine Frau ist Schweizerin und wir wohnen seit 17 Jahren in der Schweiz. Wir haben uns in Österreich kennengelernt, in einer missionarischen Arbeit. Wir haben 4 Kinder. Im Alter von 24 herunter, also 24, 23, 20 und 13. Alle unsere Kinder sind adoptiert. 2 sind aus Rumänien, einer ist aus der Schweiz. Und eine ist aus Österreich. Also wir sind international in unserer Familie. Meine Frau und ich, wir sind seit 24 Jahren verheiratet. Ich selber bin Bibellehrer. Seit 13 Jahren arbeite ich vollzeitlich. Das heißt, meine Frau sagt immer, ich bin ein Vollzeitler ohne Anstellung. Also ich bin irgendwo. Das heißt, ich bin dort, wo ich eingeladen werde. Ich bin also, komme sehr viel herum, auch im Osten, in Russland, Ukraine, Moldawien, Rumänien, Ungarn und ein bisschen auch in der Schweiz und in Österreich. Und hier in Deutschland bin ich recht viel unterwegs. Wir hatten von Anfang an eine ziemliche Belastung in unserer Ehe. Also ich habe meine Frau ziemlich ausgepumpt und Ich habe sehr viele Fehler gemacht in meiner Ehe. Also ich kann von Fehlern berichten, beziehungsweise ich kann Lektionen aus Fehlern bringen. Mal so viel zu mir. Ich möchte gerne in diesen Tagen, heute und morgen, dass wir einiges vor allem von der Bibel her betrachten über die Ehe. Natürlich auch einiges Praktisches, alles ist eigentlich praktisch, was in der Bibel steht, aber einiges untermauern mit Beispielen. Das erste wird sein, also Grundsätzliches zur Ehe, wo ich ein biblisches Fundament bauen möchte, heute Abend. Dann über Rolle von Mann und Frau und dann über 5 Bereiche der Ehe, in denen es oft Schwierigkeiten gibt. Das sind auch die 5 zentralen Bereiche der Ehe, also die bekannten Bereiche Kommunikation, Finanzen, Sexualität, Kindererziehung und Schwiegereltern. Schauen wir uns jetzt mal einiges Grundsätzliches an. Die Bibel denkt sehr hoch über die Ehe. Am Beginn der Bibel steht eine Ehe und am Ende der Bibel lesen wir auch von einer Hochzeit, von einer ewigen Hochzeit, die Hochzeit des Lammes mit der Brautgemeinde der Erlösten. Und die Wunder Jesu beginnen mit einer Hochzeit. Die Hochzeit überhaupt, das Thema Hochzeit und Ehe nimmt einen sehr großen Raum ein in der Bibel. Und es ist heute so, wir brauchen wieder, wir sollen dieses Thema Ehe, ist schon sehr wichtig auch für die Praxis heute, wir haben schlechtere Ehen, beziehungsweise wir haben nicht schlechtere Ehen, aber wir haben Grund genug an der Verbesserung der Ehe zu arbeiten. Ja. Heute sind mehr Scheidungen als früher, nicht deshalb, weil die Ehen schlechter sind, sondern weil die Scheidungen leichter sind. Jedenfalls ist es so, dass heute man nicht mehr gewillt ist, so durchzubeißen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und also jetzt aber zu einigen biblischen Punkten. Ich werde manchmal mit meinem Bibelprogramm hin und her switchen. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Dann haben wir den Bibeltext gerade vor uns. Also ich werde einfach den Bibeltext kurz einblenden. weil ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die jeweils rauszukopieren. Also wichtig ist für uns zuerst einmal, dass die Ehe Gottes Idee ist. Wir lesen schon in 1. Mose 2,24, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird und an seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch sein. Wir lesen ganz am Anfang der Schrift, dass Gott, als er den Menschen schuf, dachte er an die Ehe als erstes. Ja, er schuf den Menschen als männlich und einen männlichen und eine weibliche. Und im Bilde Gottes schuf er ihn. Das wollen wir uns ganz besonders einprägen in diesen Tagen, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Und deshalb hat man auch dementsprechend sich zu benehmen, dem Menschen gegenüber. Also, der Mensch ist, also die Ehe ist was ganz Besonderes. Das Ziel, es geht nicht rein, oder doch, nicht das kaputt macht. Ja, so, ist gut. Seit dem Sündenfall haben wir Schwierigkeiten in der Ehe. Vorher gab es keine Schwierigkeiten. Als Gott den Menschen gemacht hat, was hat er sich gewünscht? Gesund, intelligent, schön und reich. Das wünschen wir uns auch, oder? Genauso hat Gott sich den Menschen gewünscht. Der Mensch war sehr gesund im Denken und auch im Körper. Er war sehr intelligent, Adam. Und Eva, beide. Adam konnte in kürzester Zeit sich tausende von Namen merken, nämlich die Namen, die er den Tieren gegeben hat. Eva war wahrscheinlich die schönste Frau der Welt überhaupt, die je existiert hat auf dieser Welt. Und reich waren sie auch. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Die ganze Erde gehört euch. Bevölkert sie. Also alles, was man sich wünschen kann. Gott hat den Adam gemacht vom Erdboden, das heißt auf Hebräisch Adama, deshalb heißt er ja auch Adam, Adama heißt der Erdboden. Adam ist der irdische, der Erdbodenmensch. Und die Frau hat er nicht von dem Erdboden genommen, die Frau hat er von dem Adam genommen, von dem Mann. Mann heißt auf Hebräisch Ish und deshalb hieß die Frau Isha, das ist die weibliche Form von Mann. Also weil er sie vom Mann genommen hat, deshalb hieß sie Frau, Isha, also Männin, übersetzt Luther, recht gut. Und diese beiden Herkunftsweisen, dass der Adam vom Erdboden kommt und dass die Frau vom Manne kommt, entspricht auch ihrem Auftrag. Also der Mann hat den Auftrag bekommen, den Erdboden zu bebauen, zu bearbeiten, die Erde zu bearbeiten. Dazu gehört auch dazu gehört auch die Viehzucht. Ja, das ist auch eine Bearbeitung der Schöpfung. Das ist eine Erhaltung der Schöpfung und man zieht sich was daraus. Die Frau aber, die hat eine andere Arbeit bekommen. Ja, dem Mann als Gehilfin zu dienen. Sie wurde aus der Seite des Mannes genommen. Und genau dort gehört sie hin. Ja, das ist ihr Platz, an die Seite des Mannes. Also dort, woher sie kommt, dort gehört sie hin, an die Seite des Mannes. Und es hat einmal jemand einen schönen Satz gesagt. Gott hat die Frau aus der Seite des Mannes genommen, nicht aus seinem Kopf, um von ihm beherrscht zu werden. Ja. Und nicht aus seinen Füßen, um von ihm getreten zu werden, sondern aus seiner Seite, in der Nähe des Herzens, um von ihm geliebt zu werden. Ja, die Ehe, ich werfe jetzt ein bisschen so schlagwortartig das alles hin, weil wir uns Zeit nehmen wollen dann zu den Fragen, die uns heute beschäftigen, aber ich muss ein biblisches Fundament legen, weil wir heute so ein anderes andere Lehre über Ehe hören ständig. Und es ist auch wichtig, was wir unseren Kindern weitergeben über Ehe. Aber jetzt kurz noch hier zu diesem Thema der Mann und die Frau in ihrer verschiedenen Art. Die Ehe, weil die beiden verschieden sind, braucht die Ehe die Arbeit. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, unser ganzes Leben lang müssen wir an unserer Ehe arbeiten. Ein Bruder hat mal gesagt, die Ehe ist wie ein langer, holziger Gartenzaun. Also, wer das kennt, das sind diese Lattenzäune, oder? Und da muss man jedes Jahr im Frühling und immer wieder muss man schauen, wo sind die Latten morsch? Oder wo ist irgendetwas locker? Ja. Das muss man ständig dran sein, um das auszubessern. Und Ehe ist genau so etwas. Ehe ist wie das ständige Ausbessern von langen Zäunen, von Latten an den Zäunen. Man muss ständig dranbleiben. Und wenn man denkt, es läuft gut in meiner Ehe, was will ich mehr? Dann ist man in der Gefahr, dass man denkt, oder dass man nichts tut. Ja, weil man muss ständig dranbleiben. Und jemand hat geschrieben, sieh dazu, dass dir diese Arbeit Freude macht. Diese Arbeit an der Ehe, das soll nicht eine mühsame Ehe, eine Ehearbeit sein, sondern das ist was Schönes. Und wir sollen auch dazu schauen, dass wir positiv sind, dass unsere Ehearbeit uns wirklich Freude macht. Und das Resultat ist schön. Es ist sehr leicht, dass der Wein ausrinnt. Das erste Wunder, Johannes 2, das erste Wunder Jesu, das war bei einer Hochzeit. Was ist eine Hochzeit? Es ist ein Beziehungsfest. Da geht es um Beziehungen. Und der Wein ging aus. Und das ist ein großes Dilemma, ja, wenn der Wein ausgeht bei einem Beziehungsfest. Aber im übertragenen Sinne ist das auch so. Der Wein steht für die Freude. Der Wein erfreut das Menschenherz, heißt es mal in den Psalmen. Und wenn der Wein ausgeht, hier im übertragenen Sinne, wenn die Freude davonrinnt, was sollen wir tun? Dann sollen wir zum Herrn Jesus gehen und er kann aus dem Wein, der Essig geworden ist, wieder süßen Wein machen. Guten Wein machen. Also, Kindererziehung, Kinder gehören zur Ehe, wir werden da noch davon sprechen. Eine kinderlose Ehe gibt es auch, wenn der Herr keine Kinder schenkt. Aber üblicherweise gibt es Kinder und deshalb ist die Ehe so von so großem Wert, weil wir da die nächste Generation bauen. Ja. Das Ganze hat Auswirkungen auf die nächste Generation. So wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, über unsere Ehe nachzudenken. Wir wollen das heute und morgen tun. Nicht, dass wir gleich denken müssen, wir haben Probleme. Das müssen wir nicht haben. Aber wir sollen weiter unser Auge auf unsere Ehe gerichtet haben, auf unsere Beziehung. Es hat große Auswirkungen also auf unser Leben und auf das Leben unserer Kinder. Das ist so. Also Ehe ist was Besonderes, das war das Erste, was ich gesagt habe. Weiters lesen wir in der Bibel, dass die Ehe eine Gnadengabe ist. Ja, in 1. Korinther 7, vielleicht soll ich das vorlesen, in 1. Korinther 7, Vers 7, heißt es, ich wünsche, alle Menschen wären so wie auch ich selbst. Jeder hat jedoch seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Der eine bleibt ledig, für eine Zeit lang jedenfalls, dann hat er die Gnadengabe, dass er ledig bleiben kann, ohne Probleme. Eine Zeit lang vielleicht. Ja. Der andere so, der andere hat die Gnadengabe, dass er heiratet. Also, wenn man heiraten kann, dann ist das ein Geschenk von Gott, das ist eine Gnadengabe. Und wenn man eine Frau, als Mann, wenn man eine Frau gefunden hat, hat man was Gutes gefunden. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Es wird uns öfters in der Bibel gesagt. Grundsätzlich heißt es also, dass die Ehe etwas Gutes ist. Es heißt in 1. Mose 2, Vers 18, habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut. Da steht das erste Mal in der Bibel, dass etwas nicht gut war. Und was war nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. ich werde ihm eine Gehilfin machen oder eine Hilfe machen. Also, dass er alleine war, war nicht gut. Und dann lesen wir, dass Gott den Adam, die Eva gemacht hat, und am sechsten Schöpfungstag heißt es, und siehe, es war alles sehr gut. Also nachdem Gott die Eva gemacht hatte, ja, Adam und Eva, aber zusammen als Ehepaar, dann war es sehr gut. Also die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass man allein ist, und es ist sehr gut zum Schluss, wenn hier ein Ehepaar ist. Natürlich gibt es die Gnadengabe, dass man allein bleibt um des Reiches Gottes willen. Das ist noch besser. Warum? Weil man dann sich einige Leiden ersparen kann, vor allem in einer Verfolgungszeit, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Was wichtig ist für uns, nicht Tiere, also die Tiere haben nicht gepasst für den Menschen. Er hat sich umgeschaut, er hat den Tieren Namen gegeben, aber er fand nicht eine Hilfe für sich. Und interessant, nicht gleichgeschlechtliche Menschen waren auch nicht da. Gott hat nicht zwei Männer geschaffen und die sollen jetzt heiraten. Also gleichgeschlechtliche Ehe gibt es nicht. Ist verboten und ist Sünde. Muss man heute leider sagen. Früher hat man das nicht sagen müssen, das war so klar. Aber heute ist es leider nicht mehr klar. Oder einigen Leuten nicht mehr klar. Ich lese jetzt die Bibelstelle nicht, in Römer 1 ist davon die Rede, dass Gott die Menschen dahingegeben hat, dass sie aneinander entbrannt sind, ja, und haben Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und die Frauen haben den natürlichen Umgang verlassen und sind aneinander entbrannt. Ja? Das heißt, das ist von der Schrift her ganz klar ein Gericht Gottes. Homosexualität. Übrigens, die Bibel sagt das Wort Homosexualität, nur ist es nicht immer in unseren Bibeln so übersetzt. In 1. Korinther 6 zum Beispiel, Vers 10, schauen wir uns gerade die Stelle an. 1. Korinther, ich denke, es ist Vers 10. Nein. Vers 9. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lüstlinge noch Homosexuelle. Ja. Hier steht im Griechischen, hier sind zwei Begriffe. Die Lüstlinge, das sind der passive Teil des Homosexuellen, bei den Homosexuellen. Und was hier mit Homosexuelle übersetzt wird, das ist der aktive Teil. Ja. Im Griechischen ist das ein Wort, das setzt sich zusammen aus ein Mann, der bei einem Manne liegt. Ja. Arsenokoitas heißt es im Griechischen. Also ein Mann, der mit einem anderen Mann Beischlaf hat. Genau dieses Wort wird hier verwendet. Sollte also auch so übersetzt werden. Also nicht gleichgeschlechtliche, sondern ein Mann und eine Frau. Ja. Matthäus 19, Vers 4 möchte ich da noch vorlesen. Matthäus 19. Habt ihr nicht gelesen, dass der sie machte, sie von Anfang an als einen männlichen und eine weibliche machte? So heißt es im Griechischen. Einen männlichen und eine weibliche. Nicht einfach männlich und weiblich, sondern es geht hier schon um zwei Personen. Das kommt auch aus dem Kontext klar heraus, Vers 5. Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden. Ein Mann und eine Frau. Er sagt nicht ein Mann und zwei Frauen. Und es werden die zwei, nicht die drei, nicht die vier, es werden die zwei zu einem Fleische sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was also Gott zusammenfügte, soll ein Mensch nicht trennen. Also hier haben wir ganz klar, der Herr Jesus lehrt eindeutig die Ein-Ehe, ein Mann und eine Frau. Übrigens auch in 1. Timotheus 3, Vers 2. Dort ist die Rede von den Qualifikationen für das Ältestenamt oder für den Ältestendienst. Und dort sagt er, wenn es ein Mann ist, der nicht ein Mann von einer Frau ist, dann ist er disqualifiziert. Ja, also der Älteste muss ein Mann von einer Frau sein. ja, nicht von zwei Frauen. Das gab es in der damaligen Zeit noch. Und wenn sich so jemand bekehrt hat, der konnte natürlich nicht die Frauen wegschicken. Das ging nicht, aber Ältester konnte er auch nicht werden. Er musste ein Vorbild sein. Ein Mann, eine Frau. Die Ehe ist eine Liebesgemeinschaft. Eine Gemeinschaft der Liebe, wo beide sich wirklich lieben. Das heißt, füreinander da sind. Ich muss jetzt das nicht lesen, aber vielleicht doch Titus 2, Vers 4, wollen wir kurz lesen. Sie müssen es übrigens sagen, wenn es Ihnen zu schnell ist, ja, dann sagen Sie einfach, stopp, stopp, das geht mir zu schnell. Hier ist also Titus 2, Vers 4, damit Sie den jungen Frauen zu gesundem Sinn und Zucht verhelfen, sodass sie ihre Männer lieben, die Kinder lieben und so weiter. Die Frauen, die jungen Frauen, sind also anzuleiten, wie sie ihre Männer lieben sollen. Der Mann übrigens, dem wird das öfters gesagt, dass er die Frau lieben soll. Ja, der braucht diese Aufforderung öfter. Ja, ich glaube 5-mal, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und übrigens, der Frau wird was anderes öfter gesagt. Nicht, dass sie den Mann lieben soll, das ist ja wahrscheinlich nicht so schwer, aber es wird was anderes öfters gesagt, ja, dass sie sich unterordnen soll. Ich glaube auch 5-mal, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Jedenfalls eine Liebesgemeinschaft. Das Hohelied der Liebe ist ein sehr schönes Buch über die eheliche Liebe, vor allem jetzt natürlich auch über das körperliche Zusammensein. Ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, dass die Juden, bei denen war es verboten, das Hohelied zu lesen, es sei denn, man ist über 30. Ja. Das hat ihren Grund. Ja. Die Ehe ist weiterhin ein Bild einer künftigen Vereinigung, Christus und die Gemeinde als Hochzeit, das heißt Christus und die ganze erlösten Schar, die Braut Christi in Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes ist gekommen, seine Braut hat sich bereit gemacht und die Ehe ist ein Bild einer bereits bestehenden Vereinigung. Christus und die Gemeinde in Epheser Kapitel 5. Also in einem Sinne ist Christus und die Gemeinde heute schon so vereint, dass man von einem Einfleischwerden sprechen kann. Epheser 5, Vers 30 ist davon die Rede. Also die Gemeinde, das heißt die Christen, sind mit Christus vereinigt. Geistlich gesehen. Ich lese das vor, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, diese Verse, aber wir dürfen gerne wiederholen. Weil wir Glieder seines Leibes sind, heißt es dort, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau angefügt werden und die zwei werden zu einem Fleische sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber spreche in Bezug auf Christus und in Bezug auf die Gemeinde. Ja, also hier die Vereinigung von Christus und der Gemeinde, die sind eine Einheit. Ein sehr, sehr schönes Thema. Und die Frage ist, welche Idee war zuerst in Gottes Kopf? Die Idee von Christus und der Gemeinde oder die Idee von Mann und Frau? Es scheint so, dass Gott zuerst an Christus und die Gemeinde dachte. Epheser 1, Vers 4 ist davon die Rede. Vor Grundlegung der Welt hat er schon an Christus gedacht und an seine Gemeinde, die in ihm ist, in Christus. Also das Urbild ist Christus und die Gemeinde, das Abbild ist die Ehe, ja, ist nicht umgekehrt. Also die Ehe, hier sieht man, welchen hohen Stellenwert in der Bibel die Ehe hat. Ja. Das sieht man auch an den Festlichkeiten, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also schon hier. Die Ehe hat also einen Beginn und hat ein Ende. Sie endet mit dem Tod, sie beginnt mit der Hochzeit und sie dauert lebenslang. Die Wichtigkeit der Ehe erkennt man an dem großen Fest, das gemacht wird bei dem Beginn der Ehe. Das Hochzeitsfest soll ein sehr großes Fest sein. soll das der Höhepunkt sein von allen Festen im Leben eines Mannes und einer Frau. Und jedenfalls war es so in der Bibel. Ja. In der Bibel war das Hochzeitsfest, man hat Schulden gemacht, ja, um diese Sachen bezahlen zu können. Eine Woche lang Hochzeit feiern, das kostet Geld. Bei den Juden wurde jedenfalls an manchen Stellen wurde eine ganze Woche lang die Hochzeit gefeiert. Und dann gab es das große Hochzeitsmahl am Ende der Woche. Aber die geschlechtliche Verbindung beginnt erst nach der Hochzeit. Also wenn die Hochzeitsfeierlichkeiten fertig sind, dann beginnt die geschlechtliche Verbindung. Ja? Es ist also nicht umgekehrt, es ist nicht so, dass der Beginn einer Ehe ist die geschlechtliche Verbindung, sondern der Beginn ist die Hochzeit und nachher kommt die geschlechtliche Verbindung. Ja? Das kann man an diesen Stellen, das möchte ich ein bisschen belegen. 2. Mose 22, Vers 16 zum Beispiel, möchte ich das vorlesen. Dort heißt es, wenn ihr Vater sich weigert, sie ihm zu geben, so soll er Geld abwiegen nach der Heiratsgabe der Jungfrauen. Es ist hier die Rede von einer Frau, die verführt wurde, Vers 15. Wenn jemand eine Jungfrau verführt, also ein Mädchen verführt, betört, die nicht verlobt ist, also die noch nicht einem Mann versprochen ist, und liegt bei ihr, so soll er sie sich gewiss durch eine Heiratsgabe zur Frau erkaufen. Also dann hat er was getan, was Sünde ist, aber er soll dann jetzt, diese Frau soll er heiraten. Es sei denn, der Vater weigert sich und sagt, nein, nein, dir gebe ich sie nicht. Ja. Dann keine Heirat. Dann besteht auch keine Ehe. Dann kann man nicht sagen, ja, aber der hat mit der Frau geschlafen, die sind jetzt verheiratet. Nein, die sind nicht verheiratet. Der Vater weigert sie sich. Die Heirat, die ist was Gesondertes. Ja? Und in der Schrift ist ein ehelicher Verkehr oder ist ein Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Wird in der Bibel Unzucht genannt. Gehört zu den Sünden, die vom Reich Gottes ausschließen. Ja, es sei denn, man bekehrt sich zu Christus. Und tut Buße. Aber das ist ganz klar. Das muss man heute sagen. Früher musste man das nicht sagen. Aber das. Oder 1. Korinther 7, Vers 9 lese ich noch vor. 1. Korinther 7, Vers 9. Sind sie aber ihre selbst nicht mächtig, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten als zu glühen. Ich muss das im Zusammenhang lesen mit den Versen vorher. In Vers 1 heißt es, was die Punkte betrifft, über die ihr mir schriebt, es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren. Berühren ist hier ein ganz spezielles Berühren gemeint, aber es beginnt ja alles mit Berühren, oder bei der Frau. Der Mann berührt sie und berührt sie immer mehr. Und dann kommt es zu einem geschlechtlichen Umgang. Und er sagt, es ist gut, wenn ein Mann die Frau nicht berührt, das heißt auch nicht, also keine Ehe eingeht, keinen ehelichen Umgang hat, aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Das heißt, wenn es nur um das Reich Gottes ginge, dann wäre es besser, man würde auf die Ehe verzichten. Aber es geht nicht nur ums Reich Gottes, ja. Es geht auch um irdische Dinge und dazu gehört die Ehe. Und außer alles, was außerhalb der Ehe ist, wäre Unzucht. Also wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede Frau habe ihren eigenen Mann. Ja, und wie kommt man zur eigenen Frau und zum eigenen Mann? Nun, das sagt er dort unten in Vers 9. Wenn sie sich nicht enthalten können und so weiter, dann sollen sie heiraten. Aha, so kommt man zur eigenen Frau beziehungsweise zum eigenen Mann. Durch eine Heirat, ja. Also er sagt nicht, es ist besser, einfach geschlechtlichen Umgang zu haben. Es ist besser, als vor Verlangen zu glühen. Er sagt, es ist besser zu heiraten. Warum? Weil er weiß, wenn sie dann geheiratet haben, dann dürfen sie geschlechtlichen Umgang haben. Das heißt, die Schrift ist ganz klar, dass geschlechtlicher Umgang nicht vor die Ehe gehört. Das muss man heute noch betonen. Konkubinat oder Zusammenleben ist nicht eine Ehe. Auch wenn das in unserer Gesellschaft als eheähnliches Verhältnis betitelt wird. Es gilt aber nicht in der Schrift. In der Schrift ist es kein eheähnliches Verhältnis. Es ist überhaupt kein erlaubtes Verhältnis. Ja, in Johannes 4, fünf Männer hast du gehabt, Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. 5 Männer hast du gehabt. Vielleicht war sie 5-mal verheiratet, vielleicht wurde sie geschieden oder was auch immer. Oder sind die Männer gestorben. Aber der, mit dem sie jetzt zusammen war, der war nicht ihr Mann. Das heißt, sie war nicht verheiratet mit ihm. Und es war, auch wenn sie mit ihm zusammenlebte, sie war nicht verheiratet. Gilt nicht als Ehe. Die Schrift spricht von einem Bund, von einem Bundesschließung. Die Ehe ist ein Bund an 3 Stellen der Bibel, die sollte man sich bitte merken, denn das sind die einzigen. An 3 Stellen der Bibel sagt die Schrift, dass die Ehe ein Bund ist. Das müssen wir doch diese Stellen uns lesen. Malachi 2, Vers 14, dort heißt es, Jahwe ist Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Dieser Ausdruck, die Frau deines Bundes, zeigt, es handelt sich um einen Bund, der geschlossen worden war zwischen Ehemann und Ehefrau. Es ist ein Versprechen, ein heiliges Versprechen, ein öffentliches Versprechen. Also ein Bündnis. Und auch Hesekiel 16, Vers 8 lese ich auch noch. Hesekiel 16, Vers 8 zeigt auch, dass die Ehe ein Bündnis ist. Da heißt es, im übertragenen Sinne spricht hier Gott von seinem Volk, aber er spricht hier von einer Liebesbeziehung. Ich ging an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe und ich bereitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir. Hier vergleicht der Herr seine Beziehung zu seinem Volk wie mit einem Ehebund, den er geschlossen hat. Ja, also Gott hat sie geheiratet. Israel hat er geheiratet in dem Sinne. Ja, Israel gilt als seine Gemahlin. Dazu soll noch gesagt werden, es beginnt mit einer Brautwerbung in der Bibel. Es ist so, dass der Mann, der heiraten möchte, wirbt um die Braut. Das heißt, irgendwie macht er ihr klar, dass er sie heiraten möchte. Er fragt sie, es ist das Übliche, dass er sie fragt. Aber oft ist es so, dass er sogar die Eltern fragt. Ja, die Eltern haben ein Mitspracherecht, wem sie die Tochter in die Ehe geben. Es ist nicht so, dass die Tochter irgendeinen Mann daher schleppt und sagt, so, wir haben jetzt entschieden, wir heiraten. Sondern in der Bibel ist es so, dass die Eltern sich den Mann anschauen und dann ihm die Frau in die Ehe geben oder nicht. In 1. Korinther 7, Vers 38 kommt das auch vor, übrigens eine Stelle, die möchte ich auch noch kurz. 1. Korinther 7, Vers 38. Ja, im Zusammenhang muss ich ein bisschen mehr lesen. Vers 36, wenn aber jemand meint, er handle ungeziemend an seiner Jungfrau, wenn sie über die Reife hinauskommt und es so geschehen muss, er tue, was er will, er sündigt, mögen sie heiraten. Aber der, der im Herzen feststeht und keine Notwendigkeit hat, aber Vollmacht über den eigenen Willen und dieses in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu behalten, der tut wohl. Somit tut auch der wohl, der sie zur Ehe gibt, aber der, der sie nicht zur Ehe gibt, tut besser. Also jemand gibt seine Jungfrau in die Ehe. Na, wer ist das? Wer gibt sein Mädchen in die Ehe? Das ist vom Zusammenhang her klar. Oder? Der Vater. Der Vater gibt sein Mädchen in die Ehe. Und das Wort heißt verheiraten. Also ich verheirate meine Tochter mit einem Mann. Der Vater verheiratet die Tochter mit einem Mann. So ist es in der Bibel. Ja? Und die Tochter heiratet dann oder wird geheiratet. Der Mann heiratet sie und die Tochter wird geheiratet. Das sind so die Ausdrücke. Vers 39, eine Frau ist gesetzlich gebunden, solange ihr Mann lebt, aber wenn ihr Mann entschlafen ist, ist sie frei, verheiratet zu werden. Interessant, passiv, oder? Verheiratet zu werden. Natürlich entscheidet sie selber mit, ist keine Frage. Aber dennoch, die Bibel spricht hier, die Bibel ist hier sehr genau. Die Bibel spricht vom Mann, der heiratet aktiv und die Frau, die wird geheiratet, passiv. Ja. Weil der Mann der aktive Teil ist, ja, der beginnt, der ergreift die Initiative. Also ich setze jetzt hier voraus, dass wir genau hineinschauen in Gottes Wort. Wie wurde es gehandhabt? Und für uns ist das wichtig, weil wir dadurch einen Schutz oder dadurch sehen, wie die Ehe geschützt ist. Ja? Die Ehe ist sehr, sehr fein geschützt und die Begrifflichkeit ist sehr genau in der Bibel. Es ist gut, wir tun gut, wenn wir genau hinschauen, was die Schrift sagt. Das nächste ist die Verlobung, also zuerst ist die Brautwerbung. Dass es nicht missverstanden wird, die Bibel spricht von einer Brautwerbung. Ich habe hier nur das Wort Verheiratung hingeschrieben, um zu zeigen, dass die Frau passiv heiratet, der Mann aktiv. Die Verlobung ist das Versprechen, dass zwei heiraten. Ich will jetzt die Stellen nicht lesen, aber ganz klar, wenn Menschen in der Bibel verlobt sind, dann gelten sie als Mann und Frau, obwohl sie noch nicht verheiratet sind. Das ist wichtig. Die Verlobung ist ein bindendes Versprechen, dass man jemanden heiratet. Da beginnt dann auch die wirkliche echte Freundschaft, ja? Also die Beziehung. Und die Verlobung, wenn die aufgelöst wird, dann schreibt der Mann der Frau einen Scheidebrief. Ja? Josef zum Beispiel bei seiner Frau Maria. Sie war seine Frau, aber sie war noch nicht verheiratet. Sie war seine Frau, weil sie verlobt waren. Als er dann merkte, sie ist schwanger, gibt er ihr den Scheidebrief. Ja? Eine Scheidung musste stattfinden, weil die Verlobung schon war. Die Verlobung wird aufgelöst, heißt eine Scheidung. Ein Scheidebrief wird geschrieben, eine Trennung. Die gehören schon zusammen, sie kommen zwar geschlechtlich noch nicht zusammen. Der Mann bereitet das Heim vor für die Frau und holt sich dann die Frau bei der Hochzeit in sein Heim. Die Heimholung der Braut ist das. Und die Bibel nimmt also die Verlobung, achtet die Verlobung sehr hoch. Auch das betont, wie heilig und wie wichtig die Ehe ist, wie besonders die Ehe ist. Ja. Dann das nächste, das habe ich schon erwähnt, die Stelle möchte ich nicht aufschlagen hier. Ich will nur zeigen, wie wichtig die Hochzeit in der Bibel ist. Da gibt es Hochzeitskleider, da gibt es einen Hochzeitsschmuck, da gibt es einen Hochzeitsumzug, wo die Begleiterinnen der Braut, die Jungfrauen kommen dem Bräutigam entgegen und der Bräutigam kommt, um seine Braut abzuholen und sie heimzuholen in sein Heim. Und die Jungfrauen warten, bis der Bräutigam kommt, um die Braut abzuholen. Und dann kommen sie mit und dann begleiten sie die Braut zum Haus des Bräutigams. Ein Hochzeitsumzug. Da gab es die Hochzeitsbegleiter, die Jungfrauen waren das, die Mädchen, die Freundinnen der Braut. Dann gab es ein Hochzeitsessen, dann gab es sonstige Festlichkeiten, eine ganze Woche lang. Und es gibt einen Hochzeitssegen oder einen Ehesegen, ja, wo ein ganz besonderer Segen ausgesprochen wird, zum Beispiel in Ruth Kapitel 4, Vers 11. Ich will das nur zeigen, weil ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, die Hochzeit, das ist nicht wichtig. Die Hochzeit ist sehr wichtig. Der dritte große Satz heute Abend, die Ehe hat einen guten Zweck. Sie ist zum Wohl für den Menschen. Wer eine Frau gefunden hat, hat was Gutes gefunden. Sie ist eine Gnadengabe. Sie ist zum Wohl des Menschen. Das heißt, der Mann tut gut daran und es dient ihm gut. Auch der Frau dient es gut, wenn sie verheiratet sind. Zum Guten, wenn sie verheiratet sind. Die Ehe ist auch zum Dienst da. Dreierlei Dienst, sie dienen sich einmal gegenseitig, also sie lernen füreinander da zu sein. Und es ist wichtig, wenn wir unsere Ehe betrachten, man vergisst das immer wieder. Also ich habe das gemerkt, wie oft ich das vergessen habe in meinem Leben, dass wie ich meiner Frau diene. Es ist ein gegenseitiges Dienen natürlich, aber jeder konzentriert sich auf seine Arbeit. Man dient dem anderen. Man muss dann nicht sagen, ja, aber ich bin der Chef. Nein, ich diene trotzdem, auch wenn ich das Haupt bin. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Das nächste ist, dass man im Reich Gottes... Moment, da ist irgendwas passiert. Da ist irgendwas... Ja, ich hoffe, das stört nicht. Ich habe hier da in der Folie ein Fehler drin. Zum Dienst. Sich gegenseitig dienen, im Reich Gottes dienen und die Kinder auch zu rüsten, dass sie dienen, ja? Dass sie dem Herrn dienen. Weiters ist die Ehe zur Gemeinschaft, Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft gemeinsam mit Gott. Der Mann soll dran denken, er hat nicht ständig unterwegs zu sein, das muss ich mir selber sagen. Der Mann muss sich bewusst werden, meine Frau braucht Gemeinschaft. Die kann ich nicht alleine lassen oder nicht zu viel alleine lassen. Manchmal gibt es Leiden und gibt es Situationen, wo es nicht anders möglich ist oder wo es der Dienst erfordert, aber auch da muss man Rücksicht nehmen. Gemeinschaft untereinander und gemeinsame Gemeinschaft mit Gott. Das macht es besonders schön. Das ist eine kleine Gemeinde, oder? Die kleinste Form von Gemeinde ist die Ehe. Wo zwei oder drei versammelt sind, hier sind es zwei. Die Ehe ist zur Freude da. 5. Mose 24, Vers 5. Da ist davon die Rede, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat, dann soll er nicht in den Krieg ziehen. Ja, das heißt, er hat dieses Jahr frei, der Soldat. Und es soll ihm keinerlei Sache auferlegt werden. Er soll ein Jahr lang frei sein, für sein Haus und seine Frau erfreuen. Der Mann soll seine Frau erfreuen. Ein wunderschöner Vers. Der Mann, der jung verheiratete Mann soll sich Zeit nehmen und seine Frau glücklich machen. Und das erste Ehejahr scheint, braucht es ganz besonders dazu. Auch hier habe ich einen Fehler gemacht in meiner Ehe. Ja, aber ich hätte mehr auf die Bibel achten sollen. Die Frau erfreuen. Er darf sich auch freuen, aber seine Arbeit ist, die Frau zu erfreuen. Der Frau Freude zu bereiten durch seine Gegenwart, durch seine Zeit mit ihr, auch durch geschlechtliche Gemeinschaft. Und die Ehe ist zur Vermehrung da, dass die Menschen sich vermehren auf Erden. Das habe ich schon gesagt, was hier steht. Die Ehen waren früher nicht besser, aber die Menschen haben früher keine andere Wahl gehabt. Es gab kaum Scheidungen. Heute greift man sehr schnell zur Scheidung oder der Gedanke der Scheidung kommt sehr schnell, wenn man Probleme hat in der Ehe. Und das ist gegen Gottes Willen. Hier ein paar allgemeine Dinge, die ich noch sagen möchte, bevor Sie Fragen stellen dürfen. Das Wichtigste in der Ehe ist die Beziehung zu Gott. Intakte Beziehung zu Gott ist eine Voraussetzung für eine gesunde Ehebeziehung und Familienbeziehung. Und dann, wenn die Beziehung zu Gott intakt ist, gesund ist, dann das Zweite, eine gesunde Beziehung zum Ehepartner. Das Dritte wäre dann eine gesunde Beziehung zu den Kindern. In dieser Reihenfolge und nicht anders. Also zuerst die Beziehung zu Gott, dann die Beziehung zum Partner und dann die Beziehung zu den Kindern. Ich kann nicht umgekehrt anfangen. Ich kann nicht anfangen, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, wenn meine Beziehung zu meiner Frau nicht in Ordnung ist, dann wird das vergebliche Mühe sein. Es wird letztlich auf lange Sicht gesehen, wird das sich nicht gut auswirken auf die Kinder. Die Kinder merken das. Deshalb muss ich an der Beziehung zu meinem Ehepartner, muss ich ständig arbeiten. Aber bevor ich das noch tue, muss ich meine Beziehung zu Gott in Ordnung haben. Also diese Reihenfolge, das bedeutet, dass wir als Eheleute Beter sein müssen. Wir müssen viel mit Gott sprechen. Und dann müssen wir auch viel mit unserer Frau sprechen oder die Frau mit dem Mann. Das ist meistens nicht das Problem, das Zweite. Das Erste ist eher noch das Problem. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Und wenn es Probleme gibt, nicht die Symptome behandeln, sondern die Ursachen. Immer fragen, was ist denn die Ursache? Ja, da ist ein Kind, das will nicht gehorchen, und dann will man irgendwas machen mit dem Kind. Man muss fragen, warum gehorcht denn das Kind nicht? Was ist denn die Ursache für den, warum benimmt sich das Kind so? Warum läuft das Kind davon? Im Zorn und in der Wut. Kommt erst nach 5 Stunden wieder heim. Warum? Das Problem ist nicht beim Kind. Ich muss die Ursache suchen. Da gibt es viele Ursachen. Aber, und ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben nicht nur 4 adoptierte Kinder, wir haben auch noch 4 Pflegekinder gehabt insgesamt, oder eigentlich noch mehr, aber einmal eines für, so im Schnitt waren es ein Jahr lang bei uns, die weiteren Kinder. Und ich weiß davon zu sprechen, dass man da sitzt und sagt, ich weiß es nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch tun soll mit diesem Kind. Aber ich muss dennoch arbeiten und mir Gedanken machen, was ist denn die Ursache? Kann es da tiefere Ursachen geben? Das kann beim Kind liegen, das kann schon sein. Das kann in der Vergangenheit liegen, bei einem Heimkind, das man sich adoptiert hat. Das kann an verschiedenen, aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass ich mich selber unter die Lupe nehme und meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zum Ehepartner. Es gibt Hoffnung für Probleme, denn in 2. Petrus 1, Vers 4 haben wir eine gewaltige Verheißung. Gott hat einen Schutzraum, oder Gott hat uns eine Hilfe versprochen, eine große Hilfe. Und wir lesen den Vers 2. Petrus 1, Vers 4. Da heißt es, ja, ich muss den Vers ein bisschen weiter ausholen, Vers 3, demgemäß wie seine göttliche Kraft uns alles das gegeben hat, was zum Leben und zur rechten Ehrfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch Herrlichkeit und durch sein lobenswertes Wesen, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur würdet. Der Satz ist ein bisschen kompliziert, so wenn man ihn schnell liest. Wenn man ihn langsam liest, wird er immer schöner. In Vers 3 steht, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Auch zu einer Gott wohlgefälligen Ehe und auch zu einer Gott wohlgefälligen Familie. Gott hat alle göttliche Kraft dazu gegeben. Alle Energie ist da. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, sagt Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle können wir Kraft um Kraft nehmen, Hilfe um Hilfe. Gnade hat ja was zu tun mit Hilfe und mit Kraft. Gott hat uns seine Hilfe versprochen, und mit dieser Frau und mit diesen Kindern und mit keiner anderen Frau und mit keinen anderen Kindern. Seine Hilfe und seine Kraft ist uns versprochen, mit diesen unmöglichen Kindern und mit dieser unmöglichen Frau oder mit diesem unmöglichen Mann. Genau für diesen Mann. Und es ist gut, genau für diese Frau. Und es ist gut, wenn wir Probleme irgendwo haben. Probleme haben wir schnell einmal. Ja? Und wenn wir dann Probleme haben, dann ist es wichtig, dass wir uns daran denken, die Probleme sind mir gegeben, dass ich was lerne. Christusähnlichkeit ist das Ziel. Und ich kann nur Christusähnlich werden, wenn ich entsprechende Probleme bekomme. Wenn ich immer im Liegestuhl sitze und alles in meinen Mund fliegt, dann werde ich nicht wachsen. Aber durch die Probleme, da werde ich reifen. Und ich darf nicht aufgeben. Seine göttliche Kraft ist da. Das Schöne ist, Gott hat noch mehrere Schutzfunktionen eingebaut in die Ehe. Zum Beispiel das Verlangen nach dem Manne. Die Frau verlangt nach dem Mann. Nach dem Mann wird dein Verlangen sein, nach dem Ehemann. Die Frau hat ein Verlangen, mit diesem Mann zusammen zu bleiben. Sie will das. Es ist Gott gegeben, Natur gegeben. Da muss schon sehr viel geschehen, bis die Frau dann sagt, so jetzt nicht mehr. Oder die Gesellschaft indoktriniert uns, dass wir möglichst schnell das lassen. Aber ansonsten, Gott hat solche Schutzfunktionen hineingegeben. die Frau möchte eine Sicherheit und einen Schutz haben. Und sie ist dankbar für den Ehemann, auch wenn er manchmal Probleme macht. Gut, sind einmal dazu Fragen noch oder Gedanken von Ihnen? Ich möchte jetzt nicht nur, wir haben ja jetzt schon recht lange gesprochen, aber vielleicht sind noch Fragen da. Es war ein bisschen viel auf einmal, dessen bin ich mir bewusst, aber ich wollte hier ein biblisches Fundament legen und ich musste hier auf einige Bibelstellen eingehen. Also morgen möchte ich etwas zur Rolle von Mann und Frau am Vormittag sagen und auch miteinander besprechen, wenn Fragen sind. Und am Nachmittag dann über einige Bereiche, und da werden wir uns einige herausgreifen. Und ich denke, morgen Abend gibt es dann noch so einen offenen Abend. Man muss ohnehin lernen, mit dem Ehepartner, den Ehepartner zu lieben. So oder so. Und von daher ist es gar nicht so schlecht, wie diese das dort machten oder wie Zinzendorf das machte, oder Zinzendorf, glaube ich, war das, oder zu Zinzendorfs Zeiten, oder da war der Missionar in Übersee und hat einen Brief nach Hause geschrieben: Ich brauche eine Frau, betet und schickt mir eine. Ja, und dann kam eine. Sogenannte Streiterehen waren das, nicht zum Streiten, sondern zum Kämpfen für den Herrn. Ja. Die Frau kam und eine Frau, die bereit ist, dort nach Übersee zu gehen und dort einen Mann zu heiraten, der für den Herrn lebt, die wird sicher eine gute Ehefrau werden, wenn sie schon so bereit ist, so viel aufzugeben. Bei uns wird das heute oft überbetont, dass man irgendwelche besondere Gefühle vorher haben müsste und so weiter, Verliebtheitsgefühle.